ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzky, a.k.a. Mango, und ich schließe diese Woche meine Tabs zu PolitikerInnen auf TikTok.
Mein Name ist Karotte Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Nickelodeon-Doku. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ich wisch wieder Zeit für den Podcast heute, Caro und Miguel. Wir sind bereit und freuen uns, lasst uns gemeinsam in die Tiefen des Internets tauchen. Zu viele Tabs, doch wir machen daraus gute Stories. Oh, wir stöbern und graben und wir finden so viel. Kuriose Fakten, spannende Artikel, die wir teilen. Von lustigen Memes bis zu interessanten News. In unserem Podcast. Nichts bleibt unbeweint, too many Tabs. Wir sind die Profis im Internet, too many Tabs. Lass dich mitreißen von unserer Leidenschaft. Too many Tabs, jede Woche ein neues Abenteuer mit uns im Podcast.
Herzlich willkommen bei Too Many Tabs.
Was war das denn?
Podcast mit zu vielen Tabs hier in der ARD Audiothek. Ja, Miguel, ich habe uns einen Song kreieren lassen mit KI.
Ach, ich bin völlig überrascht. Ich wusste jetzt nicht, dass dieser Song jetzt kommt. Ich dachte, unser normales Intro spielt ab. Aber nein, du hast mit KI gemacht?
Ja, mit KI. Wahnsinn, oder?
Ach.
Und ich finde interessant, was die KI so über uns denkt.
Ich bin sowohl überrascht als auch underwhelmed, weil ich dachte, das hätte jemand aus der Community uns vielleicht geschickt. Aber es ist mit KI.
Ich weiß nicht, ob Max Giesinger den Podcast hört.
Ja, es hat so eine gewisse Max Giesinger pur. Und,
es ist pur, wenn du da bist.
Wolle Petri-Energy.
Wenn du da bist, wenn du Licht siehst.
Ja.
Und das zum allerersten Mal. Das ist im Prinzip der Song, aber mit Too Many Tabs-Inhalt. Und wie geil ist bitte die Line: Too Many Tabs, nichts bleibt unbeweint. Jammern wir so viel, dass die KI denkt, wir heulen hier jede Woche, wir haben zu viele Tabs auf.
Jetzt muss ich da mit hier einen Podcast machen.
Und ich finde extrem catchy die Line, kuriose, faktenspannende Artikel, die wir teilen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, habe ich mir auch notiert.
Ja.
Ach ja, da können wir ja wirklich sagen, nachdem wir hier letzte Woche uns endlich wieder Street Credibility auf den Pausenhöfen zurückergaunert haben, haben wir die jetzt schon wieder verspielt mit diesem Song,
kann man sagen. Ja, wir bleiben beim alten Intro, das war eine kleine Überraschung.
Unsere Begegnung mit unseren PraktikantInnen letzte Woche, die hat mich noch schwer beschäftigt. Die hat mich fast gar nicht mehr losgelassen.
Die waren richtig toll, oder?
Die waren toll, die hatten gute Themen dabei, hatten gute Takes.
Ich war super beeindruckt, wie souverän die sich ans Mikro gesetzt haben und losgelabert haben.
Genau.
Da war gar nichts mit irgendwie
Schüchtern
oder sowas.
Nö. Nein, überhaupt nicht.
Die waren super lustig, also ich fand's ganz toll.
Durch die Tabs, die ich dann geöffnet habe durch diese Begegnung über Rebecca Black und so weiter, habe ich auch wirklich wieder angefangen, Playlists zu hören mit Musik aus der Zeit, in der ich 13 und 14, 15, 16 Jahre alt war. Also ich bin nochmal so, hab nochmal meine Pubertät durchlebt die letzte Woche und muss sagen, es hat mir alles gar nicht gefallen. Dazu vielleicht später mehr, aber wir haben ja auch gesagt, dass die zwei, Miller und Chiara, auch einen Praktikumsbericht schicken sollen. Ist es denn passiert? Hast du da was bekommen?
Ich habe gerade, also wirklich last minute, die beiden haben Ferien zu ihrer Verteidigung,
ja.
Ist hier gerade ein Praktikumsbericht reingeflattert. Komm, wir hören uns den dann direkt mal an von der Miller.
Hallo, hier ist nochmal ein kleiner Bericht zu unserem Podcast-Praktikum. Ich fand, das hat super viel Spaß gemacht. Es war mega spannend, das Studio zu sehen, die Kulissen auch noch zu sehen und auch das ganze Büro anzugucken. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel Neues gelernt. Und ich werde den Beruf auch definitiv mal in Betracht ziehen. Aber im Guten und Ganzen, Dankeschön für die Möglichkeit. Und ich hoffe, wir können das nochmal machen.
Lieb. Ach, guck an, letzte Woche wollte Miller noch Gerichtsmedizinerin werden.
Jetzt haben wir sie schon auf die unseriöse Seite zurückgezogen. Ja. Sie will jetzt Podcasterin werden.
Sie zieht es in Betracht.
Sie zieht es in Betracht.
Ja, wir haben mit den beiden noch eine kleine Studiotour gemacht und ihnen hier alles gezeigt im Studio Ehrenfeld. Und dann haben wir ihnen eben gezeigt, wie man hier im Studio dann auf den roten Knopf drückt und dann geht's los.
Hat Chiara auch was geschickt?
Chiara hat auch noch was geschickt und zwar das hier.
Hallo, von mir auch nochmal ein kleiner Input zum Praktikum. Ich fand es ebenfalls mega, mega interessant, weil ich mir vorher selbst kein Bild der Situation oder Einrichtung machen konnte und kann es deshalb als Erfahrung definitiv nur weiterempfehlen. Im Büro waren alle sehr nett und offen, beim Aufnehmen war die Atmosphäre überhaupt nicht stressig und ich habe mich insgesamt sehr, sehr wohl gefühlt und würde es auf jeden Fall wiederholen. Jetzt weiß ich auch ein wenig, wie es in einer Radiosendung zu sich läuft und also an der Stelle danke an euch beide, die das alles erst ermöglicht haben und keep it up mit dem Podcast, ihr seid echt mega, mega super.
Lieb.
Lieb, ja. Ich muss sagen, ich habe viel nochmal in Fotoalben gewühlt die letzten Tage, habe viele Fotos von mir mit Zahnspange gesehen und nochmal so alte Schulberichte gefunden und gesucht und da so ein bisschen rumgeblättert. Also das macht sowohl Spaß, aber vor allem, weil es vorbei ist, muss ich sagen. Also so, wenn ich an meine Schulzeit mich zurückerinnere, das war irgendwie alles gar nicht geil. Ich fand das überhaupt nicht schön. Wie ging's dir?
Gemischte Gefühle. Ich bin um die Zahnspange drumherum gekommen. Ab dem Gymnasium war es eigentlich besser. Da war ich irgendwie so Klassensprecherin und im Chor und habe mich da irgendwie so ein bisschen dann irgendwann gefunden. Mhm. Kleiner Einbruch dann in Pubertät, aber so war es wohl bei allen.
Pubertät war für mich die absolute Hölle. Ja. Ich hatte Pickel, ich hatte Zahnspange. Ich war ja auch noch auf einer bayerischen Knabenschule. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Da wurde immer im Sportunterricht Fußball gespielt und sonst was. Das war wirklich so ein Relikt aus dem Dritten Reich irgendwie. Warum gab es denn damals noch eine Knabenschule? Ich glaube, mittlerweile ist sie gemischt. Mhm. Das Einzige, was mich eigentlich immer so gerettet hat, war das Schultheater. Also das war irgendwie so eine kleine Oase des Glücks, wo man mit so ein paar Gleichgesinnten zusammen irgendwie Quatsch gemacht hat. Ich habe das damals eigentlich als eine Selbstverständlichkeit hingenommen, aber rückblickend muss ich sagen, dass das was total Besonderes war, was damals an meiner Schule stattgefunden hat, dieses Schultheater, weil ich hatte einen Lehrer, der hieß Herr Stab. Grüße gehen raus, falls Sie das hören. Und Herr Stab hat im Prinzip eine Parodie auf Schultheater gemacht. Der war selber ein extrem engagierter Theaterlehrer, was ja im Schulsystem eigentlich nicht unbedingt zwingendermaßen vorgesehen ist, sondern es war eigentlich rein privates Engagement und er hat eben sich überlegt, dass es lustig wäre, ein lustiges Schultheater zu machen, hat dann eben alles parodiert, was an Schultheatern unangenehm ist, also so hölzerne Dialoge und hölzern gespielt, das sollten wir quasi alles noch 10-mal mehr übertreiben in den absurdesten Kostümen und wie gesagt, es war eine Knabenschule und dementsprechend mussten dann alle Jungs auch die Mädchenrollen spielen und dann gab es wirklich mal...
Da hatten schon alle Bock drauf.
Da hatten irgendwie, dann komischerweise hat er das so cool geframed, dass das irgendwie trotzdem bei manchen zumindest cool war. Also es war natürlich, muss man sagen, es waren viele Leute in der Theatergruppe natürlich, die sich später auch geoutet haben. Und es war auch nicht so, dass jetzt das von den MitschülerInnen, die das angeguckt haben, immer nur positiv aufgenommen wurde, sondern da gab es auch mal so Zwischenrufe mit homophoben Beleidigungen und so, das schon. Aber trotzdem war es so, dass da Leute eben in Full Drag quasi so Comedy-Theater gemacht haben. Und der hat dann auch immer so Theaterstücke gemischt. Also da war es dann zum Beispiel so Don Giovanni, die Oper von Mozart zusammen mit Don Röschen, war dann Don Röschen und so weiter. Und da habe ich dann als Don Röschen in Full Drag Michael Jackson Earthong gelipsynkt. Und davon gibt es auch noch Fotos. Vielleicht poste ich die mal. Ja, ich zeig die mal. Und ich poste das für euch. Guck mal, da bin ich als Hänsel und Gretel auch zu sehen.
Also als Gretel von Hänsel und Gretel.
Genau, als Gretel von Hänsel und Gretel. Und hier bin ich als Don Röschen. Schau dir das mal an. Wow. Und ich verstehe gar nicht mehr rückblickend, was da in meiner Psychologie los war, dass man natürlich auf der einen Seite super pubertär und closeted war und ganz viele Komplexe hatte und auf der anderen Seite aber irgendwie durch dieses Theater empowered wurde, sowas zu machen. Irgendwie...
Und dann noch der Earth-Song, das stimmt ja
alles. Und dann noch ein Earth-Song, ja.
Ja, guck mal, ich war Aschenputtel im Schulmusical.
Ja, siehst du? Wir sind
Kann
beide
ich auch mal posten.
Grimm. Ja, komm, wir posten mal so alte, fast vergessene Schultheaterbilder.
Gute Idee. Ja. Guck ich mal, was ich da noch so finde.
Ja, das habe ich jedenfalls in guter Erinnerung.
Wollen wir mal die Tabs?
Ja, gerne. Na gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Teil, der am Anfang schon besungen wurde als kuriose Fakten, spannende Artikel, die wir teilen. Das machen wir natürlich.
Memes bis zu interessanten News.
News?
News.
Okay, ich bin noch nicht so textsicher. Jedenfalls haben wir natürlich auch diese Woche wieder Tabs am Start, die wir hier schließen müssen. Und mich hat die letzten Wochen ein Thema beschäftigt, was auch ganz schön groß durch die Presse gegangen ist. Und zwar, dass deutsche Politik scheinbar ein Problem damit hat, junge Menschen zu erreichen. Außer eine Partei. Und das ist die, und jetzt muss ich aufpassen, die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD. Ich glaube, das ist die offizielle Formulierung, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk nutzen darf. Jedenfalls höre ich das immer, ohne jetzt irgendwie juristischen Ärger zu bekommen. In Teilen gesichert rechtsextrem ist die Formulierung. Deutsche haben ja bekanntermaßen mehr als 100 Wörter für Nazis und geeinigt haben sich jetzt alle auf in Teilen gesichert rechtsextrem mit so 10 Relativierungen irgendwie drin.
Catchy.
Ja, ist ein bisschen so, als würde man sagen, Pizza ist in Teilen gesichert saulecker oder Julienko ist in Teilen gesichert wie der Single oder Too Many Tabs hat in Teilen gesichert gegen Kurt Krömer den Deutschen Podcastpreis verloren. Jeden Jedenfalls war der Erfolg der in Teilen gesichert rechtsextremen Partei AfD auf TikTok in den letzten Wochen in vielen Artikeln und Talkshows immer wieder ein präsentes Thema.
Bei uns geht es heute um die Frage Populismus, Hass und Fakes. Wie gefährlich sind soziale Medien? Und darüber sprechen wir, weil solche Balken relativ viel aussagen. Die kennt man sonst von Wahlumfragen, aber die Balken hier, die zeigen keine Wählerstimmen, sondern dass AfD-Videos auf TikTok doppelt so oft geguckt werden wie die Videos aller anderen Parteien zusammen.
Mehr als doppelt so viel Reichweite als alle anderen Parteien zusammen. Das ist quasi eine Zweidrittelmehrheit auf TikTok. Hm. Was geht da denn bitte ab?
Hat die AfD TikTok verstanden?
Die hat das verstanden.
Oder haben die anderen einfach verkackt?
Ich glaube beides so ein bisschen. Es liegt vor allem daran, dass die AfD mit einer der ersten Parteien überhaupt war, die Content auf TikTok verbreitet hat und das schon vor Jahren. Und die anderen haben das irgendwie verschlafen. Die sind jetzt erst quasi dadurch, dass das rausgekommen ist, dass sie da so eine große Reichweite haben, kommen die jetzt da so langsam nach und wollen dem was entgegensetzen. Ich muss sagen, mir ist das auch schon aufgefallen, dass obwohl ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass ich bisher meinen Algorithmus jetzt irgendwie mit rechtem Gedankengut gefüttert hätte, immer wieder AfD-Videos auf meiner For You-Page gelandet sind. Da habe ich mir schon irgendwie schon länger mal Sorgen gemacht.
Ja, Populismus klickt, ne? Wie auch dieser eine rechtsextreme Podcast, das ist ein rechtsextremer Podcast, darf ich wahrscheinlich nicht sagen, aber du weißt, welchen Podcast ich meine, dessen Namen ich hier nicht nenne. Das sind einfach Sachen, die super geklickt werden von leider sehr jungen Menschen.
Ja, genau. Und das ist natürlich ein Vorteil, den die AfD da hat im Vergleich zu den anderen Parteien, dass sie natürlich das mit den Fakten nicht so genau nimmt, auch populistische Themen einfach sehr vereinfacht und verkürzt darstellen kann, was die anderen Parteien natürlich nicht so einfach können, weil sie natürlich komplexer irgendwie an die Themen herangehen und versuchen, das ganze Bild zu zeichnen. Und das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter für diese kurzen Videos. Das merkt man natürlich irgendwie im Vergleich, dass das dann einfach, ja, dass sie einfach reichweitenmäßig derart an allen anderen vorbeiziehen.
Ja, bei einer Zielgruppe, die eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden hat, da kannst du natürlich nicht viel ändern. Oder nur das Wichtigste transportieren.
Genau, eben nur das Wichtigste. Und das zweite Problem ist natürlich, dass TikTok auch nicht unbedingt den besten Ruf hat, wegen der Gefahr des Abgehörtwerdens. Es ist ja sogar teilweise auf Regierungshandys verboten, TikTok zu haben, aus Angst vor Spionage, obwohl eben mehr als 20 Millionen Deutsche die Plattform monatlich nutzen. Knapp 60% der InternetnutzerInnen zwischen 12 und 19 Jahren verbringen dort etliche Stunden am Tag. Und das ist natürlich einfach ein Ort, an dem man dann gut Werbung machen kann für die Politik eben.
Ja, wo sonst erreichst du die? Also,
genau,
ja.
Die gucken kein Fernsehen mehr, es gucken irgendwie
kein Radio mehr.
Also du musst natürlich dann dahin gehen, wo die sind. Und dazu kommt eben, dass im Juni bei der Europawahl das Wahlalter das allererste Mal ab 16 ist. Also super viele junge Leute, die TikTok nutzen, können das allererste Mal wählen. Und das hat eben die AfD irgendwie gecheckt und ist dann da irgendwie frühzeitig rein, um an dieser Stelle eben Wahlkampf zu machen. Und das hat man auch schon gemerkt bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen im letzten Jahr. Da hat man ja auch gemerkt, dass immer mehr junge Leute irgendwie offen sind für ja die AfD und die dann auch eben wählen letzten Endes. Das kann natürlich auch mit dem TikTok-Erfolg zusammenhängen.
Ja, da können wir an der Stelle auch mal querverweisen zu einer ZDF-Magazin-Royal-Folge, die jetzt im Februar lief, zu Maximilian Krah von der AfD, der auch auf TikTok ziemlich aktiv ist und bei der Europawahl zur Wahl steht. Kleiner
genau.
Tipp.
Kann man sich nochmal so ein bisschen ausführlicher mit informieren. Jedenfalls ist es jetzt so, dass alle anderen PolitikerInnen und Parteien derart aufgeschreckt sind und da irgendwie mitmischen wollen. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, dass die Bundesregierung demnächst einen TikTok-Account bekommen soll. Aber auch einzelne Abgeordnete und Parteien beginnen jetzt mit den ersten Schritten auf TikTok. Hier, schau mal.
CDU, CSU auf TikTok.
Unsere Fraktion jetzt bei TikTok. Anna Wetter.
Echt jetzt?
Was? Die Fraktion ist jetzt bei TikTok?
Echt? Moment. Stark, ich hab's gefunden, auf TikTok.
Und in gewisser Weise ist es ja auch voll 90er.
Ja, zum Beispiel die CDU, CSU, aber auch die Grünen sind da genauso mit dabei.
Hier sind definitiv zu viele Nazis. Das wollen wir ändern. Wir wollen hier neben vielen anderen Themen darüber sprechen, wie gefährlich Rechtsextremismus eigentlich ist, wie wir das mit dem Klima endlich auf die Kette bekommen und was auf den Fluren des Bundestages gerade der heiße Scheiß ist.
Ich bin ein CDU-Abgeordneter. Natürlich bin ich auf TikTok.
Ja, du sagst es. Es ist jetzt natürlich ein bisschen vorprogrammiert, dass da eine hohe Cringe-Gefahr herrscht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache mal einen kleinen Deep Dive und swipe mich durch die neuen Politik-Accounts, die jetzt hier und da auftauchen und mache mal so eine kleine Stilkritik. Ich befasse mich jetzt mal damit. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Stunden da gesessen und mir PolitikerInnen TikToks angeguckt. Och, das ist schwieriges Feld. Also man muss da irgendwie versuchen, einen guten Ton zu treffen, was, glaube ich, nicht so ganz einfach ist. Ich bin dann später tatsächlich noch abgerutscht und habe generell PolitikerInnen in Entertainment-Formaten angeguckt, aber dazu später noch mehr. Weil PolitikerInnen und Unterhaltung ist ja eh ein schwieriges Thema, ne? Gerade in Deutschland und gerade im Internet. Das kommt bei mir irgendwie so direkt hinter Firmen und Brands, so vom Unangenehmheitslevel, die so lustige Posts machen. Irgendwie passt das für mich alles nicht so zusammen, diese komische Ankumpelei, die dann da im Internet herrscht von solchen Firmen oder Parteien. Irgendwie ekelt die mich auf eine Art an. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch so, dass man das eben auch nicht machen kann. Also man muss ja irgendwo da sein, und wenn PolitikerInnen eben nicht da sind, dann wird das eben von anderen genutzt, die dann an diesen Ort stattdessen kommen. Und das ist irgendwie eine schwierige Situation.
Stellt sich nur immer noch die Frage, warum dann Gerhard Schröder da ist.
Ja, genau. Ich finde es schon angenehmer, wenn die Inhalte von Accounts abgesetzt werden, die von Personen sind und nicht von Parteien. Ne? Und da gibt es jetzt eben immer mehr Leute, die das machen. Zum Beispiel die Europaabgeordnete Hanna Neumann von den Grünen oder die Bundestagsabgeordnete von den Linken Heidi Reicheneck. Und teilweise schon mit dem Hashtag Reclaim TikTok. Also man merkt quasi diese Ansage, wir müssen das irgendwie, dieses Feld zurückgewinnen. Und das ist mir irgendwie auch als allererstes aufgefallen, dass sehr häufig die Abgrenzung zur AfD betont wird. Also es wird gar nicht so sehr die eigenen Inhalte beworben und in den Mittelpunkt gestellt, sondern vor allem gesagt, was an der AfD alles schlecht ist und was auch wichtig und richtig ist und natürlich gemacht werden muss. Aber irgendwie fand ich das schon auffällig, wie häufig das thematisiert wird, diese Abgrenzung zu der anderen Partei. Weil ich denke mir so, es gibt doch diesen alten PsychologInnen-Trick von wegen so, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Also so diese doppelte Verneinung im Kopf, die ja irgendwie nicht so stattfindet. Ich weiß nicht, wie schlau das ist, immer zu sagen, warum man die nicht wählen soll.
Was gefährlich und schlecht ist.
Weiß ich nicht, was für eine gute Idee das ist.
Über Lachgas auch gesagt.
Genau. Ja, genau. Jedenfalls finden da viele Versuche statt, das jetzt zu machen, was ja erstmal lobenswert ist natürlich. Und da ist die SPD auch ganz vorne mit dabei, die Kanzlerpartei. Und auf TikTok nach der AfD auch die zweitstärkste Kraft mit rund 130.000 FollowerInnen. Aber die machen dann zum Beispiel auch hier sowas, die haben eine Rubrik, die heißt Politik-Slam.
Nein, kein Slam.
Ich bin eine Frau. Ich will die Welt verändern. Ich mache Politik. Ich bin das Feindbild der neuen Rechten. 50% aller Frauen sind schon mal im Netz beleidigt worden. Ich bin eine davon. Denkst du, das ist in Ordnung? Denkst du, das ist schon okay? Ist ja schnell getippt, ist ja nicht so gemeint, das wird man doch noch mal sagen dürfen? Ich verrate dir ein Geheimnis. Nein. Nein, das ist nicht in Ordnung, und nein, das ist auch nicht okay, denn Hass führt zu Rückzug.
Ja, die SPD ist auf TikTok, aber 2012.
Ja, also ich muss sagen, natürlich inhaltlich richtig.
Ja, und es fing auch ganz gut an.
Es fing auch ganz gut an.
Es hat so einen Slam-Turn genommen.
Total. Es ist da halt so ein bisschen so dieser Mix von Inhalt und Form, der nicht so ganz zusammenpasst.
Ich will nicht, dass die Regierungspartei slammt.
Nein, die soll bitte regieren und nicht slammen.
Ja.
Die soll bitte andere Sachen machen. Aber es geht natürlich noch unangenehmer, nämlich bei der CDU-CSU. Die haben nämlich keinen Slam der Woche, sondern den Rap der Woche.
Um Gottes Willen.
Für uns sind vorausgesagt Schrumpfung minus 0,5%. Das ist ihr Arbeitsergebnis. Die Ausgaben verplätschern. Sie haben nichts erreicht.
Man muss sagen, es ist eigentlich kein Rap. Offiziell abgesetzt vom offiziellen CDU-CSU-Account. Also,
ganz kurz, alles daran. Also erstmal einfach Snippets zu nehmen aus Bundestagsreden und ein Beat runterzulegen. Wenn du das schon machst, warum nimmst du dann 0,5 irgendwelche Statistiken und weißt du, das ist die langweiligsten Inhalte. Least catchy und einfach ein Beat drunter. Wie lustig ist das denn?
Ach, und es ist ja nicht mal jetzt.
Ich find's schon fast wieder gut.
Es ist ja kein Rap. Aber es ist. Du kriegst dich gar nicht mehr ein.
Was ist das für eine dumme Idee?
Ja, irgendwie. Naja, gut. Aber es ist ein Versuch, ne? Aber ich muss sagen, dann lieber Hashtag Söder isst. Ne? Söder, der isst ja jetzt auch immer so irgendwas auf Instagram. Immer viel Wurst, Fleisch, aber auch mal Döner zwischendrin. Ja. Ach, irgendwie ist dieses Angekumpel so unangenehm. Aber auch da Olaf Scholz macht das ja auch auf Instagram, irgendwie so Fragen zu Essgewohnheiten beantworten, ne Mayo oder Ketchup oder sowas. Und direkt danach dann eine Frage zum Bürgergeld.
Relatable, Miguel, die wollen relatable sein.
Ich habe den Eindruck, die wollen einen so catchen mit den einfachen Sachen. Man denkt so, oh, Ketchup, lecker, mag ich auch. Und dann kommt direkt danach, zack.
Schwarze Null.
Ja, genau, kommt direkt schwarze Null. Und dann haben sie einen. Andere Parteien machen das natürlich auch. Die FDP, auch Regierungspartei, die ein TikTok dazu gemacht hat, zu Frisuren, neue Frisuren vorschlägt für die Prominentesten in ihren Reihen.
Hier auf TikTok, der ein oder andere Friseursalon viral ging, haben wir uns mal ein paar Leute ausgesucht, die wir nach Frankfurt schicken werden. Christian Lindner, Buzzcut, weil warum nicht mal was Neues ausprobieren? Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Punkfrisur, steht ihr und ist immer iconic.
Ist immer iconic.
Ich dachte schon, die FDP ist zu Wisdom Blends in die Schweiz gefahren, hat sich Edgar-Cut machen lassen. Das hätte ich mir wiederum angeguckt.
Nein, so weit gehen sie ja dann nicht. Also so ganz in die Vollen wollen sie dann auch nicht gehen. Das wäre natürlich, aber Caro, wir können jetzt hier nicht so Tipps geben, weil am Ende machen die das und dann kriegen wir kein Geld dafür. Das ist ein echter Beruf, da Leute zu beraten, PolitikerInnen.
Ja, das stimmt.
Also jetzt nicht hier kostenlos Content raushauen aus der ARD-Audiothek. Ja, also es sind alles so ein bisschen unbeholfene, tapsige Schritte, die ich natürlich trotzdem honoriere und mir gerne angucke. Es ist aber natürlich halt so, dass es keine Option mehr ist, nicht da zu sein. Öffentlichkeitsarbeit gehört nun mal zum Politikerdasein dazu. Man muss ja zum Beispiel auch in Talkshows gehen und so weiter. Aber deutsche PolitikerInnen fremdeln halt immer so hier und da mit so Unterhaltungsformaten. In den USA ist es ja so, dass da irgendwie ständig irgendwelche PolitikerInnen in den unseriösesten Formaten auftauchen. Ich erinnere nur an Sarah Palin bei The Masked Singer. Aber auch so Late Nights oder sowas ist ja immer eine gern genutzte Fläche. Barack Obama bei Jimmy Kimmel. Donald Trump hat Saturday Night Live gehostet.
Ja, oder sie sind halt zuerst Unterhalter und werden dann Politiker.
Genau, sie haben halt literally einen Reality-TV-Star zum Präsidenten gemacht. Also da ist die Berührungsangst irgendwie gar nicht so groß. Ob das nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ja. Aber bei uns ist das immer noch so ein bisschen seltener der Fall. Aber ich habe mal so ein bisschen rumrecherchiert und geguckt, wann deutsche PolitikerInnen mal in deutschen Unterhaltungsshows waren. Das älteste, was ich gefunden habe, war ein Interview von Helmut Kohl bei Günter Jauch und Thomas Gottschalk im Jahr 1990. Und allein an der Anmoderation kann man schon ablesen, was für eine Besonderheit das damals war.
Es gibt ja Leute, die sagen, alles im Fernsehen schon mal da gewesen. Den Mann, den wir Ihnen jetzt präsentieren, den haben Sie schon oft im Fernsehen gesehen, aber ich vermute mal noch nie in einer Unterhaltungssendung. Insofern ist das auch für uns beide heute Abend eine echte Premiere. Seit 8 Jahren ist er der Chef der Koalitionsregierung in Bonn. Zum ersten Mal bei uns, wir freuen uns sehr. Bundeskanzler Helmut Kohl.
Also da wurde das sogar extra betont, dass es eine Weltpremiere ist. Wie steckensteif kann irgendwas sein? Hast du das gesehen, wie die da sitzen und sind so, oh Gott, jetzt kommt der Kanzler in eine Unterhaltungsshow. Sie wissen gar nicht, was abgeht. Ja, das war so eins der ersten Sachen, die ich gefunden habe. Helmut Kohl wurde dann tatsächlich auch ein bisschen dazu genötigt, auch so lustige Punches zu bringen.
Ja, die
und
hätten
so.
Sich immer vorher ein bisschen Alexi Bexi irgendwie reinziehen müssen.
Stimmt, stimmt, das gab's ja auch noch. Angela Merkel bei Alexi Bexi und Le Floyd. Stimmt.
Das ist auch passiert in diesem Leben.
Das ist auch passiert. Aber Angela Merkel, gut, dass du sagst, hat tatsächlich darin Übung, weil was ich gefunden habe, und das ist seitdem ich das gesehen habe, rent-free in my head, ein Auftritt von Angela Merkel im Jahr 1992 als junge Politikerin beim Glücksrad auf Sat.1.
Nein.
Jawohl, du sagst es, Holger, das ist ein Sondersuperspiel und da versteht man das von selbst, dass wir dazu besondere Gäste eingeladen haben. Ruth-Maria Kubitschek, Margarete Schreinemakers und Bundesministerin für Frauen und Jugend, Frau Angela Merkel. Schönen guten Tag.
Die echte Angela Merkel beim Glücksrad. Ich finde das so geil. Mit der Moderatorin Margarete Schreinemakers und der Schauspielerin Ruth-Maria Kubitschek.
Was hat sie da gemacht? Was war ihre Aufgabe?
Ja, sie war quasi Gast.
Kandidatin.
Sie war Kandidatin und sollte sagen, ja, ich kaufe jetzt ein G, damit
das
Buchstaben, die Buchstaben umzudrehen.
Die ist ja sehr schlau. Hat sie gewonnen?
Ja, sie hat gewonnen in ihrem Team eben, aber was das Problem ist, sage ich dir jetzt nicht, ich zeig's dir einfach. Wenn was passiert, wenn man gewinnt.
Oh ja.
Feigenbaum!
Feigenbaum oben war rechts. Wir haben erst 30 Sekunden. Wie geht's denn weiter?
Urich,
sagen Sie rechts aus, ich denke, das ist gelöst. Und hier kommen auch die Bälle zur Bestätigung, meine Damen und Herren.
Sie werden irgendwie mit so 20 überdimensional großen Sat-1-Bällen beschmissen.
Oh nein, sie ist ein bisschen überfordert irgendwie, aber auch lieb.
Ja, ich habe auch den Eindruck, man merkt ihr an, dass sie merkt, wie steif sie ist und dass sie natürlich in ihrer Rolle als Politikerin da jetzt nicht die Art Lockerheit an den Tag legen kann, wie jetzt...
Wie so eine Schreinemarkers.
Wie so eine Schreinemarkers, ne? Aber es ist doch interessant, dass es das doch hin und wieder mal gibt, so PolitikerInnen in solchen Sendungen. Unvergessen natürlich auch der Auftritt von Gerhard Schröder bei... Wetten, das?
Wo er Whitney Houston die Hand geküsst hat.
Genau, mit Whitney Houston. Und er hatte die Wette verloren und musste dann eine Rentnerin aus dem Publikum mit dem Auto privat nach Hause fahren.
Das ist so geil.
Das war 1999. Die anderen Gäste übrigens Heidi Klum, Harald Schmidt, Whitney Houston, du hast es gerade schon gesagt, Bryan Adams und der Cirque du Soleil. Also, dass dieses Aufeinandertreffen mal stattgefunden hat. Aber da muss man auch sagen, dass dieser Auftritt Gerhard Schröder damals 1999 viel Kritik eingebracht hat. Er hatte den Titel Showkanzler bekommen der Presse und ihm wurde vorgeworfen, dass er das Scheinwerferlicht mehr sucht als das normale Regieren, also dass er da die Prioritäten falsch legt. Trotzdem haben es 18 Millionen Zuschauer geguckt mit einer Quote von 53%, was unglaublich ist aus heutiger Sicht.
Es ist eine Gratwanderung, ne? Also zum einen, ich will ja gar keine PolitikerInnen haben, die mich irgendwie kultig unterhalten. Die sollen ja regieren. Gleichzeitig musst du irgendwie schauen, dass du nahbar und likable irgendwie wirkst, damit die Leute dich mögen und die Leute dich wählen.
Ja, und du kannst in solchen Situation natürlich super Selbstironie und Schlagfertigkeit
beweisen. Ja, du
kannst
Sympathien gewinnen. Natürlich sollten auch, um nochmal zu deinem Ausgangstab zurückzukommen, irgendwie die Parteien schauen, dass sie der AfD was entgegenzusetzen haben auf TikTok.
Ja.
Die Frage ist, wie schafft man das würdevoll und wie holt man sich dann eben nicht so Showkanzler-Zuschreibungen irgendwie ab aus der Bevölkerung? Es ist nicht so einfach.
Es ist überhaupt nicht einfach und ich möchte da auch gar nicht in deren Haut stecken und habe auch eigentlich keine guten Tipps da, sondern ich versuche halt nur irgendwie das einzuordnen und zu beschreiben, was ich da sehe. Und das ist halt irgendwie, ja natürlich, es ist eine super einfache Position jetzt von hier, da müssen wir gar nicht drüber reden. Kannst du dich noch an Ursula von der Leyen erinnern? Die war auch mal bei Wetten, dass und hat mit Hugh Jackman geflirtet.
Oh, stimmt.
Falls sich da noch Leute dran erinnern. Und Hannelore Kohl war auch mal bei Wetten, dass. Und jetzt habe ich aber noch einen Clip gefunden, den man vielleicht sogar als Jugendsünde betiteln könnte. Den moderiere ich jetzt gar nicht an, ich zeige ihn dir einfach. Guck mal, was ich hier gefunden habe.
Ich bin Jens Spahn, Bundestagsabgeordneter der CDU. Habe meinen Wahlkreis im westlichen Münsterland und den Oliver Pocher gemietet, damit er mich ein wenig im Wahlkreis unterstützt.
Nein.
Hallo.
Hi.
Schön mal hier im Zentrum der Macht zu sein.
Keine gute Idee.
Jens Spahn hat mal im Jahr 2005 Oliver Pocher im Rahmen von seiner Sendung Rent a Pocher gemietet für einen Tag, um in seiner Sendung aufzutauchen.
Keine gute Idee, denke ich mal.
Ja, ach, ich weiß nicht, also es geht. Es ist jetzt nicht der super peinlichste Auftritt. Ich finde es überhaupt, das zu machen, finde ich schon so ein bisschen unangenehm. Er ist dann mit Oliver Pocher in so eine deutsche Schule gegangen und hat mit SchülerInnen diskutiert und da so ein bisschen, es war,
ja,
keine Ahnung. Oliver Pocher macht tatsächlich einen rassistischen Witz und Jens Spahn steht daneben und lacht und macht nichts. Den Clip habe ich jetzt nicht rausgenommen, weil der Witz mir zu rassistisch war. Den wollte ich jetzt hier nicht nochmal teilen. Aber es ist so ein bisschen irgendwie komisch. Aber wir können noch mal reingucken in den Beitrag.
Welcher Ministerposten würde dir denn am ehesten liegen? Ach, ich glaube, weißt du, so ein guter Politiker muss sich eigentlich in jeden Ministerposten einarbeiten können.
Ja, das ist gut. Jeder muss auch seine Meinung so haben, dass jeder sie immer so auslegen kann, wie man möchte. Das ist klar.
Also ich finde das irgendwie immer mystisch, wenn diese Welten aufeinandertreffen, weil für mich in meinem Kopf sind PolitikerInnen nicht unbedingt das gleiche Cinematic Universe wie Unterhaltungsleute.
Ja.
Aber hin und wieder gibt's halt mal so diese Highlights und diese Crossover-Episoden, die dann jetzt auch noch neu durch das Internet halt immer mehr verschmelzen,
die
diese
beiden
Welten.
Die man sich immer mal wieder gerne anguckt.
Die man sich immer mal wieder gerne anguckt und eben jetzt neu durch TikTok, ja, jetzt irgendwie beide von beiden miteinander agieren müssen.
Ich bin gespannt, was da noch alles so passiert auf TikTok.
Wir behalten es weiter im Auge, aber für heute schließe ich die Tabs dazu und sage finito.
Das ganze Internet spricht über die Nickelodeon-Doku. Meine Timelines sind voll damit.
Meine auch.
Eigentlich müssen wir darüber reden. Ich habe mich da so ein bisschen reingeschaffelt. Ich muss sagen, letzte Nacht vor allem.
Ja.
Also ich habe nicht alles gesehen. Es ist ja auch im Moment nicht so einfach, die schon jetzt vorab zu sehen. Da war dann auch zwischenzeitlich mal wieder eine Doku verschwunden. Also ich bewege mich hier aus zusammengeklaubten Informationen, die ich im Internet aufgetrieben habe, rund um diese Doku. Und ich dachte aber trotzdem, wir reden heute mal drüber. Hast du schon was gesehen davon?
Ich habe die Doku noch nicht in Gänze gesehen. Mein Wissen bezieht sich auch vor allem jetzt aus TikToks und ein paar Artikeln, die ich gelesen habe. Aber da hast du jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Recherchearbeit investiert und kannst mich so ein bisschen abholen und mir erzählen, was da genauso abgeht.
Das mache ich. Also die Doku heißt Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Es gibt insgesamt 5 Folgen, von denen sind 4 schon draußen. Die 5. kommt erst am 7. April. Also die Serie ist noch nicht abgeschlossen, es ist auch noch nicht alles revealed. Aber es ist schon genug an Inhalt da, was ich da schon gesehen habe in diesen 4 Folgen und auch was drumherum alles schon so passiert ist, um das hier zu besprechen. Es berührt auch ein bisschen Themen, über die wir hier immer mal wieder gesprochen haben. Zum Beispiel, als es um Marmager ging und um Jeanette McCurdy, die ja dieses Buch I'm Glad My Mom Died geschrieben hat. Die war ja auch in Nickelodeon Star, ja, bei Sam und Cat in der Serie. Ich weiß, du bist Kika-Kind, Miguel. Hast du trotzdem irgendwie Nickelodeon geschaut? Wenn ja, was so?
Nickelodeon habe ich weniger geschaut. Wenn ich mal Pause von Kika haben durfte, dann war das eher Super RTL, wo so Hannah Montana und Zack und Cody und sowas lief. Ich kenne ein bisschen iCarly und ein bisschen Sam und Cat, aber da bin ich nicht so wahnsinnig drin in dem Universum, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, ich habe auf Nick auch dann so hauptsächlich SpongeBob oder sowas geschaut und dann tatsächlich auch eher Super RTL. Also da liefen ja quasi diese ganzen Nickelodeon-Produktionen, liefen dann ja auf Super RTL in so einem Mischmasch mit Disney Channel Sachen und eigenen Produktionen und so. Also wir haben schon die Sachen mitbekommen, die auch auf Nick liefen, aber dann eher auf Super RTL geguckt, denke ich mal. Auf jeden Fall waren es Sendungen, die super viele Kinder und Jugendliche geprägt haben und auch viele Stars hervorgebracht haben.
Ariana Grande.
Zum Beispiel. Die ist so das, irgendwie der größte Star, das größte Aushängeschild. Aber auch Leute, die inzwischen irgendwie im SNL-Cast sind. Oder hier Zoe 101, Jamie Lynn Spears war ein großer Star. Stimmt. Die kleine Schwester von Britney Spears.
Aber trotzdem, das habe ich gesehen, Zoe 101.
Ah ja, okay. Ja. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, der Disney Channel hat schon immer so die größeren Stars hervorgebracht. So mit Miley
Jonas
Cyrus.
Brothers und genau. Demi Lovato, Selena Gomez.
Total, irgendwie so die A-List. Aber Nickelodeon eben auch. Und diese Doku-Serie wirft jetzt eben Licht darauf, was hinter den Kulissen so alles abging im Kinderfernsehen der 1990er bis 2010er. Besonders während der Amtszeit von Dan Schneider als Produzent dort bei Nickelodeon. Es geht auch um die Geschichte von Drake Bell aus der Kinderserie Drake und Josh. Hast du die gesehen?
Hab ich nicht gesehen, aber ist mir ein Begriff. Also hab ich mal reingesäppt,
genau.
Aber ist jetzt nicht so mein Hauptding gewesen.
Insbesondere um die Beziehung von Drake Bell zu seinem damaligen Dialogcoach, dem Sexualstraftäter Brian Peck. Also hier direkt eine Triggerwarnung. Es geht heute um Themen rund um Missbrauch, um Manipulation, um sexuelle Gewalt, um Kinderpornografie. Deswegen eine Triggerwarnung rund um alles, was diese Doku betrifft. Was sich in der Doku durchzieht, ist eben die Geschichte von diesem Aufstieg von diesem Produzenten Dan Schneider bei Nickelodeon. Man muss natürlich sagen, es ist eine Zeit, über die wir da reden, Nickelodeon und Disney, das war das Ding für Kinder. Also sie hatten kein TikTok und kein YouTube, die haben halt das geguckt. Das waren so die goldenen Kinderfernsehzeiten. Und The Man war eben Dan Schneider, Nickelodeons Golden Boy, die Cash-Cow von Nickelodeon. Der hat super viele Karrieren gestartet von eben diesen Kinderschauspielern, die Megastars geworden sind.
Also ein sehr mächtiger Mann und Produzent.
Genau,
und,
an dem ging quasi kein Weg dort vorbei. Und dem wird nun mehrfach vorgeworfen, ein sehr toxisches Arbeitsumfeld dort gefördert zu haben. In der Doku kommen jetzt eben ehemalige DarstellerInnen oder Crewmitglieder zu Wort, zum Beispiel Alexa Nicholas, die hat bei Zoe 101 mitgespielt, ehemalige DarstellerInnen und Crewmitglieder von All That, das war so eine sehr frühe Sketch-Comedy-Show auf Nickelodeon, dann von der The Amanda Show mit Amanda Bynes und auch anderen Shows. Also wir befinden uns hier in dieser knallbunten, hyperfröhlichen Kinderwelt von Nickelodeon, wo irgendwie ständig irgendwer grünen Schleim über den Kopf gekippt kriegt.
Das habe ich wiederum gesehen. Die Nick Choice Awards.
Ja.
Das ist mir auf jeden Fall in guter Erinnerung geblieben, wo Katy Perry auch einmal so unverhältnismäßig doll den Schleim aus so einem Paket in die Fresse bekommt, dass sie die Bühne verlassen musste. Da gibt es so ein Video.
Also ein Sender, wo super viele Cartoons laufen, wo aber auch Serien laufen für Kinder, in denen echte SchauspielerInnen mitspielen, die selbst aber auch Kinder sind oder minderjährige Jugendliche, die dort an diesen Sets eben Teile ihrer Kindheit verbracht haben, wo sie darauf angewiesen waren, dass sie diesen Erwachsenen, die dort am Set sind und sie betreuen, vertrauen können. Und das ist schon eine krasse Nummer, was da jetzt so alles rauskommt, da natürlich diese perfekte, knallbunte Glitzer-Schleimwelt da jetzt im Kontrast steht zu ziemlich schlimmen, übergriffigen, teils kriminellen Gegebenheiten, die dort an diesem Set geherrscht haben. Und das wird schon in der Doku ziemlich drastisch und plastisch beschrieben irgendwie. Zum einen geht es um ein toxisches Arbeitsumfeld hinter den Kulissen, was geherrscht hat für Frauen, ein sehr sexistisches Umfeld. Na klar, man kann sagen, wir sind in den 90ern, of course, war es damals sexistisch, aber wir sind eben auch bei einem super kommerziellen erfolgreichen Sender. Aber die einzigen beiden weiblichen Autorinnen, zum Beispiel bei der Amanda Show, mussten sich ein Gehalt teilen.
Was? Das habe ich noch nicht gelesen.
Ja, was ziemlich fragwürdig ist. Außerdem haben sie gemeinsam mit anderen weiblichen Mitarbeiterinnen frauenfeindliches Verhalten von Dan Schneider ertragen müssen. Belästigung, degradierende Jokes. Das wird dort alles in der Doku erzählt. Und die Frauen wussten eben damals, wenn ich jetzt was sage oder wenn ich sogar klage, was die eine Autorin dann irgendwann gemacht hat, dann war es das eben mit meiner Karriere in der Industrie. Also die eben beherrscht wurde von mächtigen Männern wie Dan Schneider in ihren mächtigen Männernetzwerken. Also eine super prekäre Situation, zum Beispiel in einem Autorenraum als Frau, aber eben auch das Arbeitsumfeld für den Cast. Also da wurde Kindern teilweise gesagt, sie sind zu dick. Zum Beispiel Katrina Johnson aus dieser Show All That. Hier redet sie selbst darüber.
I mean, that stuck with me. You can't be the fat one. Like, I still hear those words in my head to this day.
Ja, uff, also da werden Kinder quasi schon in den jüngsten Jahren ja die Essstörung reingetrieben für den wirtschaftlichen Erfolg von so einer Serie.
Ja, genau. Oder um halt stattzufinden vor der Kamera, was entweder der Traum von den Kindern oder eben in vielen Fällen der Traum von den Eltern damals war. Da sind wir wieder beim Stichwort Jeanette McCurdy, die ja das Buch I'm Glad My Mom Died geschrieben hat. Und in diesem Buch hat sie auch schon viele dieser Vorwürfe vorgebracht. Also die richten sich nicht nur gegen ihre Marmager-Mutter, sondern auch gegen die Bedingungen, die bei Nickelodeon geherrscht haben und explizit gegen Dan Schneider. Da berichtet sie auch von so verbalem Abuse, der stattgefunden hat. Also dass er Leute am Set häufig Idiots, Buffoons genannt hat, stupid, dumb. Also da wird eben Kindern das Gefühl gegeben, dass sie wertlos sind. Und im nächsten Moment ist dann wieder, muss die gute Laune auf Max gedreht werden. Mhm. Wir sind irgendwie on set und sobald die Kamera aus ist, wirst du halt irgendwie vom Produzenten degradiert. Das ist schon irgendwie krass, das so in deinem Kopf zu verarbeiten als Kind. Und was ich total krass finde, das sind auch Clips, die jetzt schon was länger kursieren. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, das sind Ausschnitte aus diesen Kinderserien, in denen weibliche Darstellerinnen extrem sexualisiert werden.
Und die Füße, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Das ist immer wieder Thema in den TikToks, dass irgendwie Dan Schneider wohl irgendwie Gefallen an Kinderfüßen gefunden hat und dann quasi immer wieder Szenen in die Drehbücher geschrieben hat, genau, in denen die SchauspielerInnen irgendwie ihre nackten Füße zeigen sollen.
Habe ich hier direkt mal vorbereitet.
Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out.
Also du siehst Ariana Grande, die irgendwie ihren Fuß im Mund hat oder eben zum Beispiel das hier.
Sometimes I wonder if you can get juice from a potato.
Also warum muss da eine minderjährige Darstellerin eine Kartoffel in der Hand haben, die sie so zwischen den Händen bringt und sagt, da muss jetzt irgendwie Juice aus der Potato rauskommen. Also es ist mehr als eindeutig, in welche Richtung das zielt. Und das wird eben berichtet, dass das mehrfach so passiert ist. Es gibt eine Szene in Zoe 101, wo so Jamie Lynn Spears irgendwie so eine gelartige Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt kriegt, wo man auch irgendwie ziemlich klare Andeutungen feststellen kann. Und da gibt es eben Szenen in der Doku, in denen diese ehemaligen Darstellerinnen darüber reden, dass ihnen das alles erst viel später klar geworden ist, als sie sich eben diese alten Szenen nochmal angeschaut haben.
Once I saw it again as an adult was when that memory came back. So I was like, oh, 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 wasn't funny. It still isn't funny to me.
Ja, und still wasn't funny to her, aber es war eben funny to Dan Schneider. Der hat oft so super anzügliche Witze eben in diese Shows reingeschrieben, mit denen sich viele wohl sehr unwohl gefühlt haben. Außerdem hat er häufig super freizügige Kleidung gewählt für diese minderjährigen Cast-Member. Also alles daran hat schon irgendwie so ein sehr, sehr seltsamen Vibe, wenn man daran bedenkt, wer auch die Zielgruppe ist.
Ich erinnere mich gerade an eine alte South Park-Folge aus der Zeit, in der Mickey Mouse dargestellt wurde als so ein übler, böser Boss und die Jonas Brothers immer dazu gezwungen hat, Sex an kleine Mädchen zu verkaufen. Mhm. Also irgendwie ein paar Leute haben das vielleicht damals dann doch schon geschnackelt oder vielleicht gerüchteweise in der Branche gehört und das da irgendwie verarbeitet. Aber ich finde es schon bemerkenswert, welches Ausmaß das hat und wie jetzt diese Leute, die das betrifft, sich vor die Kamera setzen und das aus ihrer Perspektive dann nochmal schildern.
Total. Also zum einen irgendwie beschreiben alle dieses diffuse, unwohle Gefühl, wenn sie mit Dan Schneider zu tun hatten. Gibt es jetzt auch super viele Clips, die kursieren. Hast du vielleicht auch gesehen, wo so Szenen sind, wo man angeblich den Darstellerinnen anmerkt, dass sie sich gerade super, super unwohl fühlen in der Situation.
Irgendwie, ja, genau, das ging ein paar gerade rum. Ja.
Was in der Doku auch noch erwähnt wird, sind Rassismuserfahrungen, die einige schwarze Cast-Member äußern. Also nicht nur dieses 90er-Jahre-Token-Ding, was ja damals eh und bis heute, wenn wir ehrlich sind, Thema ist, sondern eben auch rassistische Erfahrungen am Set. Und in Folge 3 enthüllt dann eben Drake Bell von Drake und Josh, dass er vom ehemaligen Nickelodeon-Dialog-Coach Brian Peck sexuell missbraucht wurde. Übrigens reiner Zufall, dass Josh von Drake und Josh auch Peck mit Nachnamen heißt. Die sind nicht verwandt oder so. Brian Peck wurde 2003 wegen sexuellem Kindesmissbrauch angeklagt und verhaftet. Man wusste aber den Namen des Opfers nie. Und das ist jetzt eben durch die Doku bekannt geworden, dass es sich dabei um Drake Bell handelt, was für einen großen Aufschrei gesorgt hat. Und es ist wirklich das erste Mal, dass Drake Bell offen darüber redet, was er damals erlebt hat.
I was sleeping on the couch where I would usually sleep. And I woke up to him I opened my eyes, I woke up and he was and I froze and was in complete shock and had no idea what to do or how to react. You know, he's so apologetic. Oh, this will never happen again. I'm so sorry. You know, that I don't know what got into me and I crossed the line and this will never happen again. And well, he figured out how to convince my mom and everyone around to have me, you know, anytime I would have an audition or anytime I needed to work on dialogue or anything, I somehow ended up back at Brian's house.
Ja, uff, das ist alles very hard to watch.
Da siehst du also, in welcher vulnerablen Situation ihm Kinder Darsteller sind, die sind irgendwie Erwachsenen ausgesetzt, die sie irgendwie coachen und die irgendwie sie besser machen, die gleichzeitig, erzählt er hier, auch die Eltern im Griff haben oder beziehungsweise schaffen, die Kinder gegen die Eltern auszuspielen und aufzuhetzen. Die stecken quasi in einem Job, sind aber Kinder. Es ist einfach eine super krasse Situation, in der sie sich da befinden. Und auch krass, was Drake Bell alles da erzählt. Eine sehr sexuell abusive und manipulative Beziehung, die dieser Dialogcoach Brian Peck zu diesem Kinderschauspieler hatte. Und das hat Drake Bell auch jahrelang zugesetzt, weil er hat es jahrelang geheim gehalten. Und was natürlich auch psychische Konsequenzen hatte. Er sagt, er konnte nicht zur Therapie gehen oder so. Also sind alle Sachen, die dann so Kinder mit sich rumtragen. Mhm. Weirde Info, die auch noch rauskommt, Brian Peck hatte auch Kontakt zu John Wayne Gacy, dieser okay. Original Horror Clown, weißt du?
Ja.
Dieser Serienmörder, der junge Männer ermordet hat im Clownskostüm. Und dieser Brian Peck, dieser Nick-Dialogcoach, hatte wohl mehrere Briefe von diesem Horror Clown und auch signierte Fotos und Kunst von Gacy. Also das nur so als
Zufall, sag ich. Zufall.
Sehr, sehr weirder Side-Strang.
Ja, das ist wirklich
in diesem
komisch.
Ganzen Universum.
Das ist wirklich komisch.
Übrigens gab es zunächst damals auch ziemlich viele Briefe zur Unterstützung von Brian Peck. Unter anderem von James Marsden, Kimmy Robertson, Alan Thicke oder auch Taron Killam, der heute im SNL-Ensemble ist. Die erstmal gesagt haben, nee, können wir uns nicht vorstellen. Also Leute, die sich einfach direkt hinter ihn gestellt haben. Und Drake Bell beschreibt auch, wie das Gericht damals, also die Seite von Brian Peck, war full mit Supportern, die auf seiner Seite standen, überzeugt waren, dass er unschuldig ist. Darunter eben auch einige der erwähnten Promis. Die haben aber wiederum ihren Support inzwischen zurückgezogen und gesagt, sie waren halt einfach nicht richtig darüber informiert, was damals so abgegangen ist. Peck hat 16 Monate bekommen, war dann Registered Sex Offender, hat aber danach weiter in Hollywood gearbeitet, unter anderem beim Disney Channel bei Hotel Zack und Cody.
Ah ja, das heißt, da steht Why? Vielleicht auch noch eine Doku aus demnächst.
Ja, das will ich nicht hoffen, Aber ja, das ist doch schon irgendwie einigermaßen, also mehr als bizarr.
Ja, das ist halt leider immer wieder so und das hört man immer wieder, dass halt in der Branche dann solche Leute rumgereicht werden. Die Leute sich natürlich auch gegenseitig schützen, weil diese Art von Missbrauch natürlich auch im Showbusiness und im US-amerikanischen Showbusiness halt lange Tradition hat. Da haben wir auch schon mal drüber geredet hier mit über die Brooke Shields Doku, die das ja auch erzählt hat aus der Zeit in den 70er, 80er Jahren. Und das ist jetzt halt eben das Gleiche in den 90er, 2000er Jahren.
Ja. Und diese Männer tauchen dann immer irgendwo an anderer Stelle wieder auf. Übrigens gab es jetzt eine Reaktion von Nickelodeon auf das Ganze, kurz vor Premiere der Serie. Da hat Nickelodeon zu diesem Fall gesagt, nachdem Drake Bell seine Identität als Kläger im Fall von 2004 offengelegt hat, sind wir bestürzt und traurig, als wir von dem Trauma erfahren haben, das er erlitten hat. Und wir wünschen ihm Kraft, Pipapo und bla bla bla.
Also sie haben einen Infopost abgesetzt.
Genau, und Drake Bell hat eben gesagt, er empfindet diese Entschuldigung als ziemlich leer, so hat er es gesagt. Also ich muss irgendwie für meine Therapie bezahlen, muss rausfinden, was ist da los.
Wollte ich auch sagen, also da könnte man auch mal eine Entschädigung zahlen.
Wenn sie wirklich halt, es ihnen irgendwie wichtig wäre oder sie sich kümmern würden, dann könnte man mehr machen als ein Zitat auf der Seite rausbringen, sondern vielleicht sich direkt an die betroffenen Menschen wenden. Übrigens war Brian Peck nicht der andere Täter am Set. Es gab auch noch den Produktionsassistenten Jason Michael Handy. Der hat auch bei All That und The Amanda Show gearbeitet. Und da erzählt eine Mutter einer ehemaligen Kinderschauspielerin in der Doku, dass dieser Produktionsassistent ihrer Tochter ein sehr sexuell explizites Foto geschickt hat. Sie ist damals nicht zur Polizei gegangen, aber Handy wurde dann 2003 festgenommen für mehrere Verbrechen, die eben so unangebrachtes Verhalten und Material betrifft. Und der sich selbst als ein Pedophile full blown beschreibt. Auch interessantes Statement.
Also er hat sich selber so genannt.
Ja, hier steht es in einem Artikel von der Los Angeles Times, da habe ich gelesen, in his private journal, Jason Michael Handy once described himself as a pedophile full blown. Also ja, da bleiben keine Zweifel offen. Es gab noch einen weiteren verurteilten Sexualstraftäter am Set, der dann 2005 verhaftet wurde. Und da fragt man sich schon, also wen kann man jetzt dafür verantwortlich machen, dass mindestens drei pädophile Sexualstraftäter bei Nickelodeon, beim Kinderfernsehen, gearbeitet haben? In der Doku wird auch noch erzählt, dass dann auch Kinderpornografie aufgetaucht ist. Da wird erzählt von Zip-Bags, wo jeweils die Namen der Kinder drauf standen.
Oh.
Also es ist wirklich hammerhart. Also ich werde diese Doku auf jeden Fall auch noch weiter gucken, auch die fünfte Folge, die jetzt bald noch rauskommt. Und es gab sehr viel Response und Feedback zu dieser Doku jetzt aber schon in den ersten Tagen. Also viele Leute fanden es einfach krass, dass da so viele Leute jetzt ihre Erfahrung öffentlich besprechen. Schneider hat übrigens ein langes Entschuldigungsvideo veröffentlicht, das dann noch mehr Diskussionen ausgelöst hat, bei anderen Nickelodeon-Stars auch noch mehr Stellungnahmen provoziert hat. Also
da ist einiges in Gange.
Die Leute, die eh schon in der Doku gesprochen haben, haben nochmal gesprochen. Mhm. Also viele Leute äußern sich jetzt gerade. Also Sachen, die Schneider so gesagt hat, ihm sei es peinlich, dass er mehrere Besatzungsmitglieder um Massagen gebeten habe. Hups, bisschen peinlich.
Hoppala.
Dann stimmte er zu, dass einige Witze vielleicht nicht so ganz appropriate waren und zukünftig gestrichen werden sollte. Aber die fanden die Kinder alle lustig, da hatte niemand Bedenken. Das deckt sich halt gar nicht
mit
der Erzählung aus der Doku. Mhm. Und Alexa Nicholas, die ja in der Doku sehr prominent spricht, von Zoe 101, hat darauf wiederum reagiert, auf die Reaktion von Schneider und gesagt, ich verzeihe Dan Schneider nicht. Also der vermeidet hier Hauptdiskussionen. Und auch da, warum machst du ein YouTube-Video, anstatt dich privat bei den Betroffenen zu entschuldigen. Also das ist gerade alles cooking in Hollywood und im Internet. Sehr gemischte Rezensionen. Viele, die weiterhin Dan Schneider und Nickelodeon verteidigen, aber auch sehr, sehr viele, die extrem geschockt sind, was da alles so rauskommt. Und was daran halt auch so krass ist, ist eben, abgesehen von diesen drei offiziell verurteilten Sexualstraftätern, hast du halt bei diesem Dan Schneider, wie gesagt, das ist mehr nur so ein Gefühl von, der ist ein abusive Arschloch. Du hast keinen konkreten Tatbestand, ne? Also diese dirty jokes und wie der Kinder behandelt hat und wie er Frauen hinter den Kulissen behandelt hat. Ne? Dieses Ganze irgendwie nah an den Kindern. Es ist alles irgendwie wrong und way too sexual und unangebracht, aber ne, das ist irgendwie ganz schwer, ihn da so dingfest zu machen.
Das habe ich auch öfters im Internet gelesen, dass es halt so ein bisschen ein Wischiwaschi-Vorwurf sei, wobei man da auch sagen muss, dass wir natürlich jetzt so ein bisschen uns an diese Art von Dokus gewöhnt haben und das dann vergleichen mit, ah, okay, wie war nochmal die Brooke Shields Beatles-Doku, wie war nochmal die Michael Jackson-Doku. Und da muss man jetzt auch wirklich mal so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt da nicht anfängt, diese unterschiedlichen Arten von Missbrauch zu vergleichen.
Absolut.
Und konkurrieren zu lassen. Ja. Und dass es jetzt nicht irgendwie besprochen wird wie eine neue Game of Thrones-Staffel. Ja, die letzte war besser, die andere, ne? Also, dass es jetzt quasi ein Teil von Popkultur wird, dass diese Art Dokus immer mehr aufploppen. Das ist immer noch eine Art von Aufarbeitung, die natürlich mit Geldern finanziert werden, die aus Filmförderungssachen entstehen und so weiter. Das ist natürlich jetzt sowohl ein Teil der Aufarbeitung von den Verfehlungen des Showbusiness, als auch Showbusiness selbst wiederum wird.
Total.
Das ist halt irgendwie echt ein schmaler Grat und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht so vergleicht und konkurrieren lässt und sagt, ja okay, der eine Missbrauch war jetzt aber irgendwie besser inszeniert oder besser konkreter oder sowas. Also wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Und da sprichst du was an, was mir auch aufgefallen ist, als ich den Trailer mir angeschaut habe, der rausgebracht wurde zu dieser Doku, wo ich sagen muss, ich zeig's dir einfach erstmal.
It made me wonder who was being hurt.
I've been waiting 17 years for today.
It wasn't dealing with anybody on the shows or anything, right?
It was a child actor.
On one of our shows?
Yes.
Have you ever told your story publicly before?
Ja, das habe ich auch gesehen. Also sie
es
sagen
wird quasi,
quasi
damit geteased, wer ist das missbrauchte Kind?
Ja.
Und das da habe ich mich irgendwie sehr, sehr dran gestört. Also es geht um Kinder, heute Erwachsene, die massive psychische Schäden davon getragen haben, zum Beispiel im Fall Drake Bell. Und es hat so ein Vibe wie bei The Masked Singer. OMG, wer ist das missbrauchte Kind? Das finde ich ein bisschen geschmacklos gewählt. Also wie du gerade gesagt hast, dieses Drama dann noch hinzuzufügen, weil es wiederum Showbiz ist, jetzt diese Geschichte aufzuarbeiten, die oft so ein bisschen problematisch gewählt ist. Dennoch gut, dass diese Sachen ans Licht kommen. Auch, wie du gesagt hast, man kann nicht irgendwie jetzt das irgendwie vergleichen oder judgen. Das ist einfach ein super abusive Grundvibe, dass sich diese ganze Doku schwingt, von denen sämtliche Menschen, die damals am Set waren, jetzt berichten. Genau, nur weil man Dan Schneider jetzt nicht da den konkreten Hammer irgendwie um die Ohren hauen kann, ist das einfach eine ganz beklemmende Doku mit krassen Sachen, die da eben ans Licht kommen. Ich habe mich gerade reingefuchst, erst wie gesagt, noch nicht alles gesehen, werde das aber auch weiterhin tun, auch die Folge, die noch rauskommt. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch in dieses Rabbit Hole zu begeben. Und damit komme ich jetzt aber erstmal hier aus meinen geöffneten Tabs wieder raus.
Ja, dann danke, Caro, für deinen kleinen Wrap-up bei der Nickelodeon-Doku. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen und werde es jetzt aber im Nachgang mir angucken. Dankeschön.
Ja, wenn ihr zu Hause offene Tabs habt und Rabbit Holes, in die ihr reingefallen seid, dann schickt ihr uns doch gerne. Dann fallen wir da nämlich auch nochmal rein und können hier drüber reden. Ihr erreicht uns
unter der E-Mail-Adresse toomanytabs@ndr.de oder ihr schickt uns eure Rabbit Holes an unsere Social-Media-Kanäle. Da heißt du @caroworps und ich @miguelraa.
Genau so ist es. Jetzt gibt's noch eine kleine Cross-Promo und dann war's das hier auch. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir empfehlen euch heute einen brandneuen Podcast von den KollegInnen von Fritz. Gundula ist über 70, Malte ist unter 30 und zusammen machen sie einen Podcast, nämlich Malte und die Alte. Hören wir doch mal rein in den Trailer.
Hello, ich bin Malte Völz oder kurz Malte.
Und hier ist Gundula, die Alte.
Ich sag's ganz ehrlich, echte Live-Lessons lernt man nicht auf TikTok, sondern von RentnerInnen. Wir zwei beide sind in Berlin unterwegs zu spannenden, witzigen, schrägen und manchmal total profanen Orten.
Wir planen nämlich zusammen eine Beerdigung, unsere Beerdigung und dafür gehen wir in ein Bestattungsunternehmen.
Zum Beispiel. Und ich lass mir im Beauty-Spa Gelnägel machen und check mal, ob Botox was für mich ist.
Oder ich schleife dich zur Vorsorge. Bekommst du nämlich den Finger in den Popo.
Malte und die Alte, die Rick und Morty der Podcast-Welt, ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Kann ich mir ja noch ein paar Scheinchen dazu verdienen bei den Postcards.
Podcast.
Podcast. Ja. Und das werden die lernen.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many.